Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Vitamin D, Magnesium, Omega-3, Kreatin, Kollagen. Die Liste lässt sich noch ewig fortsetzen. Willkommen im Supplement-Dschungel. Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel wächst und wächst. Plötzlich hat jeder eine Meinung auf TikTok, auf Instagram, die beste Freundin. Nur was braucht mein Körper eigentlich wirklich? Und wie nimmt man Supplements richtig ein, damit sie überhaupt wirken können? Was ist mehr Hype und was ist wirklich sinnvoll? Wir räumen heute mit Mythen auf, mit Marketingversprechen, mit Influencer-Halbwissen. Unser heutiger Gast kennt nämlich die Laborwerte, die Rohstoffe, die Tricks in der Industrie. Und die Fehler, die wir bei der Einnahme machen. Gabriela Weiß ist Apothekerin, Pharmazeutin, Expertin für Mikronährstoffe und seit 2025 Geschäftsführerin der Valeo Vita GmbH in Oberösterreich, wo sie auch die Produktentwicklung verantwortet. Danke, dass du da bist, liebe Gabriela. Du bist eine Wiederholungstäterin quasi. Du warst schon mal hier.
Ja.
Danke, dass du dir wieder Zeit nimmst, weil das Thema Supplements ist einfach so vielfältig und man ist schon irgendwie ganz verwirrt, weil es so viele Meinungen dazu gibt.
Das stimmt.
Da müssen wir nochmal tiefer eintauchen. Aber vorher machen wir wieder unseren kleinen Gesundheitscheck. Ich habe ein paar so kurze Wordrap-Fragen für dich.
Der Health Check.
Diese Supplements habe ich heute schon genommen.
Magnesium zum ersten Glas Wasser, Vitamin D3 plus K2 und Omega-3 zum Frühstück und ein Löffel Kollagen war auch im Brei.
Mein persönlicher Energiebooster, wenn es mal stressig ist.
Noch mehr Magnesium und Kreatin und 3 Minuten Bewegung einbauen.
Und darf ich kurz nachfragen, noch mehr Magnesium, was ist da so das Höchste, was du einnimmst?
Ich nehme zur Zeit 500 Milligramm Magnesium und wenn es stressig ist, ruhig auch mal 650. Da muss jeder seine individuelle Grenze herausfinden.
Ein Gesundheitsbuch, das mich geprägt hat. Liest du gerne?
Ich lese gerne, aber es waren sehr viele Bücher. Es ist eher die Grunderkenntnis, dass keine Pille der Welt Gesundheit bringt oder erhält, wenn Schlaf, Bewegung, Stressregulation und Selbstliebe nicht passen.
Also die Basics, darum müssen wir uns selber kümmern, die kann man auch nicht kaufen, oder?
Ganz sicher.
Mein meist unterschätzter Gesundheitstipp?
Ein Glas Wasser direkt nach dem Aufstehen, bevor man irgendwas anderes tut. Und egal wie stressig oder müde man ist, wirklich 3 Minuten Aktivierung über Bewegung.
Was machst du da so für Bewegungen?
Alles, was mir einfällt. Kniebeugen, hüpfen, tanzen. Einfach kurz aktivieren, gerne auch mal mit einer leichten Hantel. 3 Minuten durchziehen und dann fühlt man sich schon frischer.
Darauf verzichte ich nicht, obwohl ich weiß, dass es eigentlich nicht gesund ist.
Oma Ulis Karottenkuchen.
Wie?
Also eigentlich Schwiegermama Uli.
Oh, okay. Und da ist alles drin, was man vielleicht nicht...
Sie macht ihn ganz normal. Er ist herrlich und sie muss ihn zu all unseren Geburtstagen machen, egal wer Geburtstag hat.
Das findet man bei mir zu Hause immer im Kühlschrank.
Einfache Grundnahrungsmittel, Eier, Butter, sehr viel Gemüse, aber auch immer ein Omega-3-Öl und Hanfsamen.
Also das nimmst du nicht nur als Kapsel oder so, sondern auch...
Verschieden. Ich mag lieber die Kapseln, mein Mann und die Kinder nehmen das Öl.
Gabriela, angenommen, jemand möchte jetzt mit Supplements starten und ist dann noch ganz am Anfang und denkt sich so, 100 Euro im Monat möchte ich investieren.
Mhm.
Was kann man damit machen?
Was kann man damit machen, wenn man anfängt? Also ich würde in eine gute Basis investieren. Die Basis ist für mich Vitamin D3, bestenfalls in Kombination mit K2.
Kurze Zwischenfrage, wir haben gerade Hochsommer.
Ja.
Trotzdem oder macht man da eine Pause?
Trotzdem, darüber können wir dann gern noch reden, aber je nachdem, wie viel man sich im Freien aufhält, ob man eine Büroarbeit hat und erst in den späten Abendstunden in die Sonne kommt, kann es durchaus sein, dass man auch im Sommer Vitamin D nehmen muss. Also ich nehme es auch, außer ich weiß, dass ich mich heute explizit ohne Sonnenschutz für 10, 15 Minuten leicht bekleidet in der Sonne aufhalte zwischen 10 und 15 Uhr.
So, jetzt habe ich dich unterbrochen. Vitamin D3 plus K2.
Genau, dann nehme ich ein Kombipräparat, kann ich auch jedem so empfehlen. Bei Kindern ist es nicht notwendig, da reicht ein reines Vitamin D. Und außerdem in ein gutes Omega-3-Produkt investieren und Magnesium. Das ist die Basis. Aus Mikronährstoffsicht bildet das das Fundament unserer Gesundheit. Diese drei Sachen, darin würde ich investieren, in eine gute Qualität und einmal diese Routine etablieren und es täglich einnehmen. Und wenn man sich damit wohlfühlt, kann man dann je nach Symptom oder Blutwert eins nach dem anderen weiter substituieren.
Könnte ich das aber auch ohne Supplemente schaffen? Also Vitamin D3 hast du jetzt schon erklärt, geht nur unter diesen Bedingungen, wie du es gerade eben erklärt hast. Aber alles andere, wenn ich mich jetzt total vollwertig, vielfältig, biologisch ernähre, kriege ich das so auch hin?
Wichtig vorab, die Ernährung ist immer die Basis. Um die kommt man nicht herum, sie ist sehr wichtig. Aber bei den genannten Supplementen beispielsweise schafft man es über die Ernährung nicht. Vitamin D kann man über die Ernährung gar nicht decken und die Sonnenintensität ist 12 Monate im Jahr in unseren Breitengraden nicht gegeben. Omega-3 ist sehr abhängig von fettem Fisch. Und da müsste man wirklich täglich sehr viel von diesem Fisch essen, um die Omega-6-Säuren auszugleichen, die man über die Nahrung zu sich nimmt. Also auch das schafft man eher schwierig. Und Magnesium ist einfach sehr stark abhängig von Lebensstil und Bedarf. Also beispielsweise eine Schwangere, eine Stillende wird mehr Magnesium brauchen. Genauso ein Sportler. Genauso, wenn man sehr viel Stress hat oder irgendwelche Medikamente einnimmt, zu viel Zucker nimmt. Also man verliert einfach Magnesium über Schweiß, Urin und Stress. Und der heutige Lebensstil kostet einen dann oft doch mehr, als man denkt.
Jetzt haben wir schon ein bisschen über Vitamin D gesprochen. Mhm. Das beschäftigt ja die Wissenschaft schon lange und sehr intensiv. Warum eigentlich?
Vitamin D ist ja eigentlich nicht nur ein Hormon, es ist ein Vitamin. Es ist ein botenähnlicher Stoff, ja, fast schon wie ein Hormon. Und es ist nicht nur wichtig für Immunsystem und Knochen und Muskeln, was man eben eh schon weiß, sondern eben für sehr, sehr viele Grundfunktionen und Stoffwechselprozesse im Körper. Es scheint so, dass fast jede Zelle einen Rezeptor für Vitamin D hat. Das heißt, jede Zelle hat eine Tür, durch die Vitamin D durch könnte. Und das sagt schon einiges über seine Wichtigkeit aus. Und deswegen beschäftigt es einfach die Wissenschaft Gott sei Dank schon sehr lange.
Was würde denn passieren, wenn man jetzt jahrelang unterversorgt ist mit Vitamin D?
Der Körper funktioniert dann einfach nicht mehr optimal. Die Symptome können sein schwächere Knochen, Muskelschwäche, Infektanfälligkeit, eine gedrückte Stimmung und einfach eine Antriebslosigkeit, Müdigkeit. Wichtig ist aber, die Symptome sind unspezifisch. Deswegen würde ich wirklich einfach mal messen lassen, wenn man sich nicht sicher ist und es wirklich im Hinterkopf behalten, dass man ein ganzes Jahr sich darum kümmert, dass man in keinen Mangel rutscht. Und Mangel bedeutet in dem Fall, man sollte wirklich schauen, dass man über 45 Nanogramm pro Milliliter hat.
Und wenn man jetzt das so macht, wie du es gerade vorgeschlagen hast, mal diese Basis abdeckt, woran erkenne ich denn dann bald mal einen Unterschied? Oder die Frage ist eben bald oder wie lange dauert es, dass ich merke, ah okay, das tut meinem Körper gut?
Ja, also das ist oft das Problem. Die Frage kommt oft, ja, wann merke ich denn was? Wie lange muss ich was einnehmen? Bei Magnesium beispielsweise merken einige, sie haben weniger Krämpfe, sie fühlen sich regenerierter nach dem Schlaf und können besser abschalten und haben einfach mehr innere Ruhe. Bei Omega-3 wird es schon schwieriger. Das wirkt subtiler. Ja, das wirkt eben auf das Herz-Kreislauf-System, ja, auf die Augen, auf die Entzündungsbalance, auf die Zellmembranen. Da wird man nicht so schnell was merken. Aber es ist unglaublich essentiell und wichtig, dass man das einnimmt. Und dasselbe gilt für Vitamin D. Also wenn man einen totalen Mangel hatte, merken oft, sie fühlen sich dann plötzlich fitter dadurch und sind im Winter stabiler vom Immunsystem her. Aber wenn man seinen Vitamin-D-Wert einfach ein bisschen aufpäppeln will, wird man nicht so schnell was merken. Aber da muss man einfach darauf vertrauen oder sich mit den Studien beschäftigen, um zu wissen, dass das trotzdem wichtig ist, diese Dinge einzunehmen.
Also dann auch schon quasi als Vorsorge.
Definitiv. Wir reden hier von Prävention. Auch meine Kinder kriegen das, Vitamin D, Omega-3 und Magnesium. Ich halte das für unglaublich essentiell.
Wer dann schon ein bisschen tiefer einsteigen möchte und mehr ausprobieren möchte, welche Laborwerte sollte man sich denn da genau anschauen und welche geben dann Aufschluss darüber, was einem fehlt oder was man mehr brauchen könnte?
Sehr gute Frage, weil das klassische Blutbild ist jetzt nicht ausreichend, was die Mikronährstoffversorgung betrifft. Man sollte definitiv messen lassen Vitamin D, dann den ganzen Eisenstatus inklusive Ferritin, ganz wichtig, Vitamin B12, Folsäure, Magnesium, Zink, Kupfer, Selen im Vollblut, ganz wichtig, das muss man dann dazu sagen.
Weil?
Weil man sonst oft im Serum misst und das ist dann nicht aussagekräftig. Ja, zum Beispiel was Magnesium betrifft, wenn die Magnesiumkonzentration im Serum passt, bedeutet das noch lange nicht, dass man gut versorgt ist. Und leider wird das dann oft, wenn man es nicht dazu sagt, eben im Serum gemessen und das ist nicht ausreichend. Und außerdem ist noch sehr interessant ein Entzündungsmarker, also CRP. Und das wäre eigentlich eine gute Abdeckung zusätzlich zu dem, was der Hausarzt oft sowieso macht, wie die Schilddrüsenwerte. Sowas ist selbstverständlich auch wichtig.
Jetzt hast du gerade den Entzündungswert CRP angesprochen. Wenn der erhöht ist, bedeutet das, dass man eben diese, über die man viel redet, stillen Entzündungen im Körper hat oder woran kann das liegen?
Das kann sehr wohl daran liegen, dass man stille Entzündungen im Körper hat. Und CRP habe ich in dem Zusammenhang erwähnt, weil es wichtig ist für den Eisenstatus. Ein erhöhter CRP-Wert kann einen Eisenmangel maskieren. Ja, das heißt, man könnte einen Eisenmangel haben, aber wenn man gerade eine Entzündung hat mit erhöhten CRP-Werten, würde man das nicht sehen, weil Ferritin ist ein reaktives Protein, das geht auch schnell mal hoch, wenn gerade eine Entzündung da ist.
Sollte man sich all diese Werte auch bei Kindern schon anfangen oder ab welchem Alter macht das Sinn?
Bei Kindern würde ich es nicht machen, nur nach Bedarf, sprich wenn ein Symptom da ist, eine Erkrankung oder eine Ernährungseinschränkung oder nach ärztlichem Rat. Sonst würde ich das bei Kindern nicht machen.
Das heißt, du versorgst deine Kinder mit der Basisausstattung. Das kann man grundsätzlich generell machen bei Kindern, weil jeder den Bedarf hat.
Auf jeden Fall. Also Säuglinge bekommen ja, beziehungsweise Neugeborene sowieso Vitamin D. Das würde ich dann einfach fortführen, weil viele schützen ja ihre Neugeborenen, Säuglinge beziehungsweise Kleinkinder sowieso sehr stark vor der Sonne mit Sonnenschutz und die brauchen dann definitiv auch weiterhin Vitamin D. Und das Magnesium kriegt meine Tochter oft einfach in ihr Joghurt gerührt, da öffne ich einfach die Kapsel und das Omega-3, das liebt sie, das nimmt sie so ein, manchmal auch zusammen mit Mandelmus, weil es besser schmeckt, das kriegt sie jeden Tag.
Gibt es eigentlich irgendeinen Laborwert, wo viele Menschen total überrascht sind?
Ja, tatsächlich muss ich da jetzt drei nennen. Also beim Vitamin D sind sehr viele überrascht, die eine Sommerpause einlegen. Dann gehen sie so im September, Oktober zum Arzt und denken sich, boah, Maria, na, jetzt war ich ja eh so viel in der Sonne und trotzdem ist der Wert wieder im Keller. Dann der Omega-Index. Also tatsächlich habe ich bis jetzt noch niemanden getroffen, der einen guten Omega-Index hat, ohne dass er Omega-3 einnimmt. Und ein guter Index startet bei 8%. Gut wäre zwischen 9-11%. Also da sind viele überrascht, wie schlecht der tatsächlich ist. Und ganz wichtig und häufig unterschätzt ist Ferritin. Der Eisenspeicher, also vor allem von Frauen, Sportlern und Schwangeren oder Nachschwangerschaften, da ist der Ferritinwert gut und gern sehr oft im Keller. Und dass man sich da richtig fit und gut fühlt, da ist ein Ferritinwert von 80 bis 100 für Frauen gut.
Jetzt kostet das doch alles ziemlich viel Geld. Also mit den 100 Euro im Monat kommen wir wahrscheinlich gar nicht so weit. Vor allem Laborwerte sich anschauen zu lassen, ist auch wieder teuer. Daher müsste man schon entscheiden, okay, wie ist denn da jetzt dieses Geld gut investiert? Und das ist gar nicht so einfach, weil es gibt einfach Unmengen an Angeboten, Empfehlungen. Wie kann man sich da jetzt einen Durchblick verschaffen, dass man wirklich sinnvoll investiert?
Gute Frage. Also grundsätzlich, ich würde einfach mal mit der Basis beginnen. Damit kann man nicht viel falsch machen mit einer guten Dosierung. Wenn man weiterhin Symptome hat, sich nicht wohlfühlt, dann würde ich einmal zum Arzt gehen um ein großes Blutbild bitten und ihm eben sagen, bitte könnten Sie die eben erwähnten Werte auch mit erheben.
Mit Symptomen meinst du zum Beispiel Erschöpfung, Muskelschmerzen?
Oder? Erschöpfung und Müdigkeit trotzdem, dass man gut schläft und sich um sich kümmert und sich bewegt beispielsweise und diese drei Sachen schon integriert hat in seinen Alltag. Oder ständige Muskelschmerzen, ständiges Gefühl von Watte im Kopf, Nebel im Kopf, also wo man einfach der Ursache auf den Grund gehen sollte. Ja? Dann macht man halt so ein Blutbild, Das wird ca. um die 150 Euro kosten, diese Zusatzwerte. Sowas wie Vitamin B12 und Folsäure und Ferritin wird ohnehin von der Krankenkasse bezahlt. Genauso
einmal
wie
im Jahr,
CRP.
Oder?
Genau, genau. Oder wenn man eben einen Grund hat, warum es der Arzt erheben möchte. Und dann wird man schon sehen, okay, habe ich vielleicht einen Zinkmangel, einen Selenmangel, dann kann man zusätzlich noch ein Produkt kaufen. Aber grundsätzlich, das wird sich alles einpendeln. Das macht man, bis man sich gut kennenlernt und dann weiß man schon, dann hat man schon ein Händchen dafür, okay, im Winter könnte ich das wieder brauchen und so weiter.
Und dann hat man vielleicht in seiner Küche oder wo auch immer da ein Döschen neben dem anderen stehen oder Gläschen. Und dann stellt sich aber noch die Frage, wie nehme ich denn das jetzt richtig ein? Gibt es da etwas, worauf ich achten muss, was den Einnahmezeitpunkt betrifft? Oder was darf ich gleichzeitig einnehmen, was vielleicht nicht?
Gute Frage. Also der Einnahmezeitpunkt ist sehr wohl wichtig, aber es ist nicht alles. Wichtig ist die Compliance, also dass man dabei bleibt, diese Produkte einzunehmen, die Motivation nicht verliert. Es gibt natürlich Sachen wie zum Beispiel Eisen, das wird eher empfohlen, nüchtern einzunehmen oder frühestens wieder 2 Stunden nach einer Mahlzeit. Aber wenn man das nicht verträgt vom Magen-Darm-Trakt her, dann ist es wichtiger, dass man es nach einer Mahlzeit einnimmt und dann dafür keine anderen Nahrungsergänzungsmittel in dem Zeitfenster, die konkurrieren könnten mit dem Eisen, wie zum Beispiel Milchprodukte oder Kalzium oder Kaffee.
Und wenn ich jetzt aber das Eisen am Morgen nüchtern einnehme und vielleicht aber eigentlich auch das Magnesium morgens einnehme, darf man das dann zusammennehmen oder?
In einer üblichen Tagesdosierung wäre das wahrscheinlich sogar möglich, aber nachdem Eisen sowieso so ein bisschen die Diva ist und ziemlich schwer aufgenommen wird, man braucht oft sehr lange, bis man einen guten Eisenspeicher wieder aufbaut, würde ich da wirklich darauf achten, wenn man es gut verträgt, nüchtern und ohne andere Nahrungsergänzungsmittel, auch ohne Kaffee oder Schwarztee. Wenn man es nicht verträgt, eben dann nach dem Abendessen, aber dann dafür keine andere Kapsel in dem Zeitrahmen. Ja. Und für fettlösliche Vitamine gilt, also Vitamin A, D, E und K und auch Omega-3 eher zu einer Mahlzeit, dass sie einfach besser aufgenommen werden. Aber ich würde keine große Wissenschaft daraus machen. Ja. Außer man hat einen dezidierten Mangel, den man jetzt auffüllen will, wie zum Beispiel Zinkmangel. Da würde ich dann auch eher darauf achten, eher nüchtern, nicht mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln, damit man da eben alsbald Erfolge sieht, indem dass der Speicher wieder hochgeht.
Und bei der Dosierung kann man sich da quasi am Etikett orientieren. Da steht dann ja auch oft, das ist die maximale, wie sagt man, die maximale
Einnahmedosis.
Einnahmedosis, genau. Also kann man das so für bare Münze halten? Oder weil du sagst, ja, in besonders stressigen Zeiten nimmst du dann mehr Magnesium?
Also das ist nur eine Orientierungshilfe. Und oftmals ist es so, bei gewissen Nährstoffen braucht man mehr, also beispielsweise Vitamin D. Da darf auf einem Etikett stehen maximal 1000 Einheiten am Tag. Das ist oft nicht ausreichend. Also eine Erhaltungsdosis für einen Erwachsenen, der keinen Mangel hat, liegt gut und gern mal bei 3.000 bis 4.000 Einheiten täglich. Wenn man einen Mangel hat, da redet man von richtig hohen Dosierungen, dass man mal aus dem Mangel kommt. Das darf natürlich auf einem Etikett rechtlich gesehen nicht stehen. Deswegen bin ich auch immer dafür, dass man das einfach von jemandem, der das gelernt hat, eine Fachkraft, einfach einmal bespricht, ja, wie viel darf ich denn da nehmen? Schau her, das ist mein Vitamin-D-Wert. Es gibt ja extra Vitamin-D-Bedarfsrechner. Kann man sich ganz genau ausrechnen, was man braucht. Und auch bei Magnesium, also wie gesagt, wenn ich gerade sehr viel schwitze, Sport mache, im Wechsel bin und deswegen viel schwitze oder schwanger bin, werde ich höchstwahrscheinlich viel mehr brauchen als das, was auf dem Etikett steht. Und natürlich kann man sich ein bisschen auch an Körpergewicht orientieren oder auch an Lebensstil und Ernährungsgewohnheiten. Das heißt, wenn ich mich vegan und vegetarisch ernähre, muss ich sehr wohl darauf achten, dass ich meinen Vitamin B12-Spiegel im Auge behalte, aber auch Zink. Wenn ich jetzt Coenzym Q10 einnehmen möchte, da gibt es auch gewisse Dosierungen, an die man sich halten kann, von 2,5 bis 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Da kann man sich dann ein bisschen am Körpergewicht orientieren. Aber für einen Laien ist das oft sehr schwer. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass man das einmal mit einer Fachperson bespricht. Was hat man überhaupt vor? Was kann man tun?
Und wie ist es, wenn ich jetzt auf Urlaub fahre? Muss ich mir dann alle meine Supplements mitnehmen oder kann man da auch einfach mal eine Pause machen?
Für die Basissupplemente würde ich immer eher sagen, nehmt das nicht mit, macht Urlaub, genießt es. Es ist sehr gut für Körper und Geist auch einmal Tabula rasa zu machen sozusagen. Wenn man jetzt dezidiert einen starken Mangel hat und das gern auffüllen möchte, kann man ja die wichtigsten Supplemente mitnehmen. Aber nur, wenn es einen nicht stresst.
Ja, und jetzt haben wir das Thema, dass irgendwie alle darüber sprechen. Wenn ich auf TikTok, auf Instagram schaue, wird mir ja alles Mögliche empfohlen. Und zwar so empfohlen, dass man sich denkt, ja, also ohne dem kann ich gar keinen schadenfreien Tag mehr erleben. Mhm. Wie kann ich denn da jetzt als Laie quasi herausfiltern, ist da wirklich was dran? Ist es nur ein Hype, der für mich persönlich gar nichts bringt?
Meinst du, was das Risiko sein könnte in diesem Influencer-Tun?
Genau, dass man irgendwann nicht mehr weiß, was kann man jetzt noch, also was darf man nachmachen quasi und wovon sollte man lieber die Finger lassen?
Finde ich sehr schwierig. Ich finde, das wirklich große Risiko dabei ist, dass der Influencer nicht weiß, wen er da am anderen Ende beeinflusst. Hat dieser Zuseher gerade... Ist er gerade schwanger? Hat er einen akuten Hashimoto-Schub? Hat er eine Vorerkrankung? Nimmt er bereits Medikamente? Was ist der Status quo? Es ist definitiv nicht so, dass jedes Produkt für jeden funktioniert. Absolut nicht. Und was ich extrem schade finde an dem Ganzen ist, dass eben Influencer sind ja oft gut informiert über das Produkt, was sie jetzt vermarkten wollen. Das muss man ihnen schon lassen, ja. Aber es sind keine Fachkräfte. Sie wissen nicht viel von Wechselwirkungen, ja. Die Nahrungsergänzungsmittel, die haben ja Wirkungen. Die bewirken ja wirklich was. Und alles, was etwas bewirkt, kann auch eine Wechselwirkung oder Nebenwirkung haben. Ich kann das nicht über jeden drüber streuen, ja. Also, und alles, was zu magisch klingt, da würde ich aufpassen, da ist oft eine gute Strategie, Marketing-Strategie dahinter. Und eben, ich finde das nicht ohne. Also aufpassen.
Wenn man sich dann für etwas entschieden hat, am besten noch vorher mit einer Fachkraft gesprochen hat, dann steht man aber auch noch vor der Entscheidung, welches Präparat. Und da kostet jetzt zum Beispiel ein Magnesium 5 Euro, das andere 35, 45. Ist dieser Preis schon aussagekräftig dafür, wie die Qualität ist oder auf was muss ich denn genau achten?
Magnesium ist nicht gleich Magnesium. Es gibt ein billiges Magnesiumoxid vom Rohstoff her, das ist aber jetzt nicht das Beste. Das ist zwar ein billiger Rohstoff, hat aber nicht die beste Bioverfügbarkeit und Wirkung. Da wird ein Magnesiumbisglycinat oder ein Magnesiummalat einfach mehr kosten. Und dann sollte man sich auch vergewissern, ja, sind Zusatzstoffe da drinnen? Sollte bestenfalls nicht sein. Also definitiv ist es so, wenn ich mir manchmal ein paar Produkte anschaue in gewissen Märkten, ich will jetzt keinen Namen nennen, die extrem günstig sind. Ich schaue mir das dann gern an, die Zutatenliste, und es ist oft so, dass dann einfach ein Magnesiumoxid drinnen ist und ein Zusatzstoff. Das sind nicht die besten Produkte. Und selbstverständlich kostet dann ein hochwertiges Produkt mehr.
Wenn ich mir jetzt diese Zutatenliste anschaue, das sind ja oft Begriffe, die man so jetzt gar nicht versteht, wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat. Gibt es da ein paar so Warnsignale, wo du sagst, wenn das draufsteht, lieber ein anderes Produkt nehmen?
Ja, also ist für Laien grundsätzlich mal gar nicht so leicht. Vor allem für ältere Personen, die jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel nehmen wollen, dass sie sich da zurechtfinden mit den Beschreibungen in den Zutaten. Aber grundsätzlich alles, was mit E-Nummern vorkommt oder sowas wie Magnesiumstearat als Schmiermittel oder gewisse Süßstoffe jetzt, ja, das möchte ich nicht haben in meinem Produkt. Oder auch sowas wie Aromen, Sorbit zum Beispiel, Acesulfam, Sucralose, das braucht man nicht für ein gutes Produkt.
Und dann kommt es ja auch noch darauf an, welcher Rohstoff das ist. Wie kann man da den Qualitätsunterschied erkennen?
Fangen wir mal da an, womit die Kunden oder die Zuschauer mehr anfangen können. Also sie wollen sich ein Produkt kaufen und gehen auf die Homepage. Zuerst sollte man sich vergewissern, dass diese Firma, die diese Nahrungsergänzungsmittel verkauft, einfach vertrauenswürdig ist. Wie macht man das? Es gibt gewisse Qualitätsstandards, die die sicherstellen, dass ein Produkt während der Herstellung einfach rein und gut überprüft wird. Und diese Standards sind zum Beispiel HACCP, GMP oder IFS. Eine gute Firma, eine gute Homepage weist das aus, dass sie damit arbeitet. Das ist mal für die Zuschauer, glaube ich, wichtiger, weil viele können mit Rohstoffen und so weiter nicht viel anfangen. Also vergewissert euch, dass die Firma mit guten Qualitätsstandards arbeitet. Ein guter Rohstoff, ein hochwertiger Rohstoff, der ist rein, der wird geprüft, der ist sauber, der ist oft besser verträglich. Ein billiger Rohstoff, das bedeutet nicht, dass der billige Rohstoff nicht wirkt, aber man spart einfach an der Reinheit und an der Qualität.
Und das bedeutet dann, welches Risiko?
Naja, langfristig möchte man ja nicht ständig was zu sich nehmen, was die Gesundheit nicht fördert. Ja? Das kann man so gar nicht sagen. Aber wenn man Nahrungsergänzungsmittel Jahre, Jahrzehnte lang einnimmt, dann möchte man so wenig Zusatzstoffe im Körper haben wie nötig, oder? Was jetzt die genauen Nebenwirkungen sein werden in ein paar Jahren, kann ich dir auch nicht sagen.
Das wissen wir heute noch nicht.
Ja.
Spürst du das eigentlich bei eurer Firma, bei Leovita, wenn so Trends wahrscheinlich auch meistens durch Social Media aufkommen, wie dass jetzt plötzlich alle Kreatin nehmen wollen? Ist da die Nachfrage dann plötzlich groß oder wisst ihr das vorher schon, dass es jetzt kommt?
Also grundsätzlich beschäftigen wir uns, also ich bin ja zuständig für die Qualitätskontrolle und die Rezepturentwicklung und grundsätzlich bin ich vorher schon up to date, weil ich einfach selber unglaublich interessiert bin. Und ja, man merkt dann schon, dass gewisse Kundenanfragen kommen. Habt ihr jetzt das und das Kollagen und das Kreatin im Sortiment, das merkt man schon. Und was ich dann mache, ist einfach mich über die Studienlage informieren. Und Kreatin ist etwas, was sowohl mein Mann als auch ich ja schon seit Jahren immer wieder einbauen in unsere Routine. Und ich finde schon, dass es seinen Hype wert ist, wenn ich ehrlich bin. Und genauso Kollagen.
Kannst du mal ganz kurz erklären, was so die Benefits sind, wenn man regelmäßig Kreatin, Kollagen einnimmt?
Ja, gerne. Also Kreatin ist ja in der Sportbranche eh schon bekannt für besseres Trainingsvolumen, für mehr Leistung unter intensiver Belastung und so weiter für den Muskelaufbau. Aber was jetzt Gegenstand der Forschung ist, ist, man hat einfach gesehen, dass Kreatin auch als Energiegeber fürs Gehirn anscheinend sehr wichtig ist, weil es dort die zelluläre Energieproduktion unterstützt und die Energieregeneration. Und das Gehirn braucht einfach sehr viel Energie. Das heißt, Kreatin könnte sehr interessant werden oder sein, nicht nur für Sportler, sondern für ältere Menschen, für Vegetarier und Veganer oder Menschen mit wenig Fleischkonsum, Menschen mit einer hohen mentalen Belastung oder wenn einfach schon so die Vergesslichkeit ein bisschen anfängt. Für all die jene könnte es sehr interessant sein.
Weil du jetzt könnte sagst, das heißt, ist es noch nicht zur Gänze erforscht? Da weiß man jetzt noch nicht, ob das wirklich so wirkt.
Die Forschung ist immer ein Ist-Zustand und zurzeit schaut es so aus, als hätte es seine Benefits für all diese Gruppen, die ich gerade genannt habe. Also ich sehe eigentlich sehr wenig, was dagegen spricht.
Und dann kommen wir noch zum Kollagen. Das wird ja immer so mit Beauty in Verbindung gebracht. Kann das auch noch mehr oder ist es halt wirklich dafür zuständig, dass man, du nimmst es regelmäßig, oder?
Ich nehme es schon sehr lange.
Ein gutes Aushängeschild.
Ich nehme es schon sehr lange, ja. Und tatsächlich ist ja die Haut das, was man sieht, ja, was das Kollagen bewirken kann an der Haut. Aber viele vergessen die Strukturen drunter. Kollagen ist ja ein Strukturprotein. Wir bestehen zu 30% daraus. Das heißt, es ist unglaublich wichtig für Sehnen, Bänder, für gewisse Knorpelstrukturen und für das ganze Bindegewebe, ja, das uns innen stabilisiert und Halt gibt. Und tatsächlich nehme ich es unter anderem auch deswegen ein und nicht nur für das Äußere.
Und dann gibt es noch eine Sache, die jeder, der irgendwie mit Nahrungsergänzungsmitteln in Verbindung kommt, hört und sieht auf Social Media: Proteine.
Ja.
Man kann ja offenbar gar nicht genug davon bekommen.
Das stimmt.
Heißt das, man muss zusätzlich Aminosäuren zuführen, damit man überhaupt den Proteinbedarf decken kann? Oder ist es ein bisschen wieder gehypt?
Also nein, man braucht nicht immer freie Aminosäuren, das stimmt nicht. Also wenn die Proteinversorgung gut ist, wenn man tagsüber ausreichend eiweißreiche Lebensmittel isst und gesund ist, braucht man nicht zusätzlich freie Aminosäuren. Interessant könnten sie sein, hier auch wieder im Sport, im hohen Alter, vor allem wenn man dann bettlägerig wird und so weiter, immer weniger mobil ist oder bei gewissen Ernährungseinschränkungen oder Verdauungsstörungen, da können freie Aminosäuren sehr wohl Sinn machen, aber jetzt auch wieder nicht für jeden.
Und welche Supplements könnten vielleicht in Zukunft noch spannend werden, von denen wir noch gar nichts wissen, aber du vielleicht schon durch gewisse Studien ein Auge drauf geworfen
Also
hast?
tatsächlich gar nicht so viel Neues, sondern ich glaube tatsächlich, dass in Zukunft sowas wie Vitamin D, Omega-3, Kreatin, Kollagen, aber auch Coenzym Q10 und ein paar Pflanzenstoffe wie Quercetin noch interessanter und relevanter sein werden. Ich glaube aber, der Trend geht weg von alles für alle hin zu einer personalisierten Supplementierung, ja, je nach Bedarf, Laborwerten und Lebensstil. Das glaube ich.
Das heißt, nur mal ganz kurz zusammengefasst, einmal im Jahr den Bluttest machen
Das wäre optimal,
mit den
ja.
Zusatzpunkten, die du eh schon erklärt hast,
Genau.
und dann vielleicht noch mal ein bisschen Schrauben an der Einnahme oder manche Nahrungsergänzungsmittel ersetzen mit anderen und dann wieder ein Jahr lang so weitermachen. Verstehe ich das richtig?
Genau. Oder wenn man sich super gesund und fit fühlt, dann reicht es auch alle 2 Jahre. Es kommt immer auf den Status quo an. Wenn ich jetzt Sportler bin und wirklich sehr, sehr viel schwitze und zum Beispiel Läufer bin und über diesen Aufprall von der Fußsohle auf den Boden, wo ja die roten Blutkörperchen teilweise platzen, ja, die verlieren ja ganz andere Mineralstoffe, die verlieren mehr Eisen und über den Schweiß ganz viel Magnesium und andere Mineralstoffe. Die müssen ihren Fokus anders halten, ja. Denen würde ich empfehlen, jedes Jahr sowas zu machen, ein Blutbild. Oder wenn ich ständig krank bin im Winter, da würde ich auch direkt ein Blutbild machen lassen und schauen, okay, was könnte mir fehlen? Hochdosiert Zink oder Vitamin C, das kann man oder sollte man es unnötig messen zu lassen, das empfehle ich im Winter sowieso. Also es kommt immer darauf an, wo stehst du gerade und was hast du vor? Das lässt sich allgemein so ganz schwer sagen, aber alle 1 bis 2 Jahre so ein Blutbild, also Blutwerte machen lassen, ist schon mal super.
Jetzt haben wir mal einen richtig guten Durchblick und Überblick, aber ich habe noch vier so Behauptungen mitgebracht, wo ich mir wünsche, dass du mir bitte sagst, ist da was dran oder nicht?
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Supplements sind teurer Urin. Was entgegnest du dem?
Manchmal ja, wenn sie schlecht gewählt und unnötig sind. Ein gutes Supplement kann echte Lücken schließen. Wichtig ist, entscheidend ist Bedarf, Qualität und Dosierung.
Behauptung Nummer 2: Kreatin führt zu Haarverlust.
Gibt es aktuell keine Evidenz dafür? Diese Diskussion stammt aus einer sehr, sehr alten Studie rund um das Hormon DHT. Das ist ein Hormon, das bei genetisch bedingtem Haarausfall erhöht ist. Ist nicht haltbar. Praktisch gilt, Kreatin zählt zu den bestuntersuchtesten Supplementen überhaupt und Haarausfall ist kein typischer Begleiteffekt.
Also können wir es ganz beruhigt nehmen.
Ja.
Dann im Blutbild sieht man Nährstoffmängel.
Im klassischen Blutbild, im kleinen oder im großen, sieht man praktisch gar keine Mikronährstoffmängel. Wird nicht erhoben.
Da muss man schon ein bisschen was draufzahlen quasi. Natürliche Vitamine aus der Nahrung kann der Körper besser aufnehmen als durch Supplements.
Die Nahrung ist wichtig, weil sie eben viele Begleitstoffe liefert, aber je nach Verbindungsform können Supplemente extrem gut aufgenommen werden. Entscheidend ist nicht der Unterschied, ob synthetisch oder natürlich, sondern Bedarf, Qualität, Dosierung und die Form, in der es eingenommen wird. Also Magnesiumoxid versus Magnesiumbisglycinat zum Beispiel.
Und ganz zum Schluss, liebe Gabriela, bekommen wir von dir noch ein Rezept für unsere Gesundheit, wenn wir jetzt eine Gewohnheit in unserem Alltag reinbringen möchten. Welche würdest du dann empfehlen? Wo haben wir den größten Benefit?
Das Rezept.
Also eine Gewohnheit ist schon extrem schwierig, aber
Oder
grundsätzlich.
sag uns deine Top 3.
Top 3, okay. Ein großes Glas lauwarmes Wasser direkt nach dem Aufstehen. Einmal checken, wie der Selbstmonolog ist. Was redet man mit sich selber innerlich über den ganzen Tag verteilt? Ich glaube, das macht einen unglaublich großen Unterschied. Und drittens, wirklich regelmäßig bewegen, egal wie müde man ist.
Jetzt haben wir einen Fahrplan. Danke vielmals.
Danke auch. Hat mich sehr gefreut, dass ich da sein darf.